Ungehört. Der Medientalk mit Grit Lighthäuser.
Gut ist, wenn man die Voraussetzungen für wirksame Werbung kennt. Das sind aus Mediasicht vier Dinge: Insights über die Zielgruppe, eine echte Strategie, ein Mediamix, der variabel ist, und eine enge Zusammenarbeit mit der Kreation. Das und noch viel mehr sagt Thomas Koch alias Mr. Media, einer meiner drei Gäste zum heutigen Thema Werbung wirkt. Weitere Gäste der heutigen Folge sind der Markt- und Medienforscher Dirk Engel und der Geschäftsführer des Forschungsinstituts September, Oliver Spitzer. Herzlich willkommen zur heutigen Folge Umgehört, dem Podcast der Radiozentrale. Ich bin Grit Lighthäuser. In meinem Medientalk schaue ich immer mit drei spannenden Gästen über den Tellerrand. Wir diskutieren kontrovers, was für die Medienwelt gerade wichtig ist oder wichtig wird. Und ich möchte einfach wissen, mit welchem Blickwinkel meine Expertinnen und Experten auf die Medienlandschaft schauen. Ja, was sie bewegt. Umgehört ist also mehr als nur eine Meinung einholen, es sind gleich drei, und das von Leuten, die auf ihren jeweiligen Gebieten echte Profis sind. Es lohnt sich also ganz bestimmt, sich umzuhören. In dieser Folge geht es um ein Thema, das wahrscheinlich nicht neu ist, aber immer wieder fasziniert, weil es sich immer wieder verändert, ja, verändern muss. Heute geht es um das große Feld der Werbewirkung. Also ein Thema, das essentiell für alle Werbetreibenden und Mediastrategen ist. Deshalb gilt es, der Frage nachzugehen, welche Anforderungen werden heute an wirksame Werbung gestellt? Gibt es das Patentrezept für gute Werbung und wie schaffe ich Relevanz für eine Marke? Achtung, Spoiler, es ist kaum zu glauben, aber es gibt kein Patentrezept. Dennoch kann man viel richtig oder auch falsch machen. Und das werde ich heute mit meinen drei Gästen beleuchten. Jetzt wird es aber auch erstmal emotional, denn mein erster Gast für den Impuls ist Oliver Spitzer. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der September Strategie und Forschung in Köln. Nach einem Abschluss in Psychologie und Beschäftigung bei internationalen Werbeagenturen wechselte er die Seiten und spezialisierte sich auf Emotionsforschung. Welche Rolle Emotionen in der Werbewirkungsforschung spielen und welche Gedanken sich eine Marke über die Emotionalisierung eines Produkts machen sollte, das erklärt er uns jetzt.
Umgehört, der Impuls.
Das sagt sich so leicht. Wir müssen emotionalisieren. Wenn man dann fragt, welche Emotionen denn gemeint sind, weil Angst, Ärger, Wut, das sind hervorragende Emotionen, das ist so eine 50-50-Chance, ob man sich Freunde macht in dem Moment oder nicht. Aber das ist tatsächlich eine permanente Herausforderung im Bereich Werbewirkung oder Werbewirkungsforschung konkret, ja, Emotionen fassbar zu machen. Es gibt nicht die eine richtige Emotion. Wenn die Finanzbranche beispielsweise sagt, wir investieren unser Werbebudget in die Mission, Vertrauen zu erzeugen, da kann man erstmal nichts gegen haben, weil das klingt sehr richtig. Ja, und Vertrauen erzeugen, ja, kann ja auch erstmal nicht schaden. Bis man dann aber irgendwie, sage ich mal, was tiefer reinsteigt und dann mit irgendeiner so einer Psychologennase wie mir dann da sprechen muss. Und dann muss ich dann irgendwo erklären, dass ich sage, Vertrauen ist keine Option. Ne? Also noch nie habe ich irgendwem aus der Finanzbranche zu 100% vertraut. Ja? Unter anderem, weil ich das Thema auch gar nicht komplett durchdringen kann. Ja? Und wenn ich keine Ahnung habe, fällt es schwer zu vertrauen. So. Das ist aber auch gar nicht kritisch. Ne? Da geht es vielmehr um so Werte wie Sympathie oder keinen zusätzlichen Stress auslösen, wenn die Welt sozusagen eh schon stressig genug ist. So, das wäre eine zweite Herausforderung, dass man Emotionen in der Kommunikation ja irgendwie auslösen muss, irgendwie triggern muss. Und das war mal ungefährlicher. Das Wort Shitstorm ist immer noch relativ frisch und es wird zunehmend leichter, einen solchen auszulösen. Radio ist sehr gut darin, eine Relevanz zu erzeugen. Was ich immer schade finde, ist, dass dass sozusagen nur diese Seite der Medaille gesehen wird. Weil ein Medium, das Relevanz erzeugt, das kann sowohl ganz am Ende des Funnels als auch ganz am Anfang des Funnels relevant erzeugen. Ja? Und wenn ich jetzt immer rein auf die Call-to-Action-Kampagne gehe, weil es funktioniert, ja, dann mache ich dann einen grünen Haken dran und sage, das ist gut so. Aber wie viele Marken müssten sich eigentlich die Finger danach lecken, schon auf Markenebene mehr Relevanz zu erzeugen?
Werbung erzielt Wirkung. Dazu spreche ich jetzt mit Dirk Engel. Dirk Engel beschäftigt sich seit 30 Jahren damit, Medien und ihre Nutzer besser zu verstehen. Er ist Journalist, er ist Mediaforscher, Dozent, Fachautor und unabhängiger Markt- und Medienforscher. Und die Themen, die ihn beschäftigen, sind vor allen Dingen das Wissen, was Kunden wollen. Er will wissen, wie Medien wirken. Und er beschäftigt sich damit zu wissen, was Menschen mit Medien machen und umgekehrt.
Umgehört. Drei Fragen an.
Dirk. Es freut mich sehr. Ich komme gleich zu unserer ersten Frage. Welches ist deines Erachtens gerade die größte Herausforderung in der Werbewirkungsforschung? Erstmal aus Sicht der Werbungstreibenden.
Im Grunde ist eines der Themen, die gerade alle beschäftigt, das Ende der Third-Party-Cookies, was dazu führt, dass auch Werbewirkungsnachweise, Conversion-Berechnungen im digitalen Marketing nicht mehr so gut funktionieren. Das ist tatsächlich etwas, was gerade alle so ein bisschen beschäftigt. Ansonsten ist es ein Thema, was jeden, der sich mit Werbewirkung auseinandersetzt, schon immer beschäftigt hat, nämlich wie kann ich im Konzert der verschiedenen Werbemaßnahmen die einzelne Maßnahme bewerten. Ja, das ist gar nicht so einfach. Wir wollen ja quasi die vielen Maßnahmen zusammen einsetzen, um eine besondere Wirkung zu kriegen. Aber wenn es darum geht, dann die Effizienz und Effektivität zu beurteilen, da wollen wir plötzlich wieder das Einzelne isolieren und das ist schwierig.
Verstehe. Und wie ist es aus Sicht der Medien?
Die haben das gleiche Problem. Die Medien haben auch noch ein bisschen das Problem, dass sie im Grunde zwei Gründe haben, warum sie Werbewirkungsforschung machen. Das eine ist, sie wollen ihre Kunden unterstützen, ja, sie wollen die Kundenbindung erhöhen und machen deswegen Services für ihre Kunden. Und das andere ist es, tatsächlich Argumente für ihr Medium zu finden. Und das ist auch nicht ganz einfach. Und da muss man auch immer aufpassen, wie speziell, wie spezifisch ist man, untersucht man eine Kampagne. Und wie kann man daraus generalisierende, allgemeine Ergebnisse ableiten, allgemeine Handlungsanweisen ableiten? Und diesen Spagat, ja, zwischen ganz nah am Kunden und ganz abstrakt, das ist auch nicht so einfach.
Du hast ja diesen Begriff des R-Wertes in der Werbebotschaft geprägt, so ein bisschen in Anlehnung an die aktuelle Situation der Pandemie. Welche Komponenten müssen denn deiner Meinung nach einen solchen R-Wert mit einbezogen werden? Und wie wichtig ist das, um die Relevanz und die Wirksamkeit einer Kampagne wirklich zu messen?
Der Begriff virales Marketing war mal sehr beliebt, in letzter Zeit aus gewissen Gründen natürlich nicht mehr. Und leider sind die Assoziationen, die wir natürlich mit dem Virus haben, auch nicht so schön. Auf der anderen Seite hat diese ganze Diskussion über die Mechaniken, wie sich so ein Virus ausbreitet, natürlich uns wieder daran erinnert, dass es auch in anderen Wissenschaftsgebieten eine solche Betrachtungsweise gibt, auch in der Soziologie und auch in der Kommunikationswissenschaft, nämlich wenn es darum geht, wie verbreitet sich eine Idee, wie verbreitet sich ein Gerücht, wie verbreitet sich eine Nachricht. Und das finde ich tatsächlich interessant, mal diese Perspektive, ja, auf Werbung zu überlegen. Ja, ein R-Wert bedeutet ja auch, wie kann ich andere mit etwas anstecken? Und das hat verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt ist, ich empfehle etwas weiter. Ja, dann muss ich erstmal selber überzeugt sein, damit ich etwas weiterempfehle. Ja, ich erzähle etwas weiter. Da muss ich nicht so überzeugt sein. Ein Gerücht kann ich auch weiter erzählen, wenn ich es nicht für wahr halte, aber dann verbreite ich es trotzdem. Und ich kann auch einfach etwas imitieren, was ich bei jemand anderen sehe. Ja, also da muss noch nicht mal eine Kommunikation stattfinden. Allein wenn ich sehe, jemand hat irgendwie ein neues technisches Gerät, dann denke ich mir, wow, das möchte ich gerne auch haben. Ja, und das sind so Aspekte, die für das Marketing und die Werbung durchaus interessant sind. Und da muss man jetzt überlegen, wie man das operationalisiert, wie man das fasst, wie man das erforschen kann. Und wie man das fürs Marketing nutzen kann, ein interessantes Forschungsfeld, wo ich hoffe, dass da vielleicht in naher Zukunft mal jemand sich intensiver mit beschäftigt.
Wer hätte das gedacht, dass wir von der Pandemie für unsere Branche und fürs Marketing lernen können? Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Okay, aber wenn wir gerade über diese Wirksamkeit sprechen, welche Rolle, glaubst du, spielt denn das Umfeld für die Werbung? Oder wenn ich es vielleicht anders fragen kann, welche Rolle spielt die Haltung des Werbemittels und auch die Haltung des jeweiligen Werbeträgers, der genutzt wird?
Das sind eigentlich zwei Themen. Das Umfeld ist erstmal wichtig, weil ein Umfeld natürlich dafür, also der redaktionelle Inhalt dafür sorgt, dass ich die richtigen Leute erreiche. Das ist ja quasi die Basis der Mediaplanung. Aber es sorgt auch für dass die richtigen Personen in einer Verfassung sind, dass sie für die Werbung aufgeschlossener sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen ist das Umfeld immer, immer wichtig. Und natürlich ist auch quasi die inhaltliche Gestaltung des Umfelds, ja, also sind das glaubwürdige Informationen, die im Umfeld redaktionell verarbeitet werden. Ja, sind das Themen, die mit einer gewissen Qualität behandelt werden, produziert werden. Das hat natürlich auch einen Einfluss. Auch das führt dazu, dass die Glaubwürdigkeit der Werbung durchaus durch die Glaubwürdigkeit des Werbeträgers gefördert werden kann. Und es ist natürlich auch so ein bisschen die Sache, wenn man in einer politisch kontroversen Diskussion ist, dann muss man überlegen, wen unterstütze ich eigentlich mit meinen Werbegeldern? Ja, und da gibt es ja einige im Markt, die darauf immer hinweisen, dass es da so zu Problemen, zu Konflikten kommen kann. Das ist auf jeden Fall richtig und gut. Und grundsätzlich kann man sagen, man sollte bei der Werbung eigentlich immer darauf achten, ja, wo man platziert ist, weil Umfeldeffekte können einen Wirkungsmehrwert liefern. Sie können aber auch durchaus die Wirkung beeinträchtigen.
Funktioniert eigentlich die eine Werbebotschaft wirklich über alle Medien oder müssen sich nicht die Werbungtreibenden auch kreativ unterschiedlich in den Kanälen darstellen und unterschiedlich herangehen?
Also die eine Botschaft für alle Medien hat noch nie funktioniert. Ja, selbst schon in dem klassischen Kommunikationsmodell von Claude Shannon aus den 40er Jahren haben wir gelernt, dass man eine Botschaft so an einen technischen Kanal anpassen muss, kodieren muss, dass ein Signal überhaupt übertragbar ist und am anderen Ende vom Empfänger wieder dekodiert werden kann. Das ist nicht nur ein technisches Problem, das ist auch ein inhaltliches Problem. Ja, wenn ich unterschiedliche Kanäle benutze, aber auch unterschiedliche Werbeträger, ja, dann ist es durchaus sinnvoll zu überlegen, wie kann ich meinen Code, und das bedeutet hier nicht nur Technik, sondern tatsächlich auch Tonalität, Gestaltung, Kreation, vor allen Dingen auch Formate, ja zum Beispiel die Länge eines Spots, ja, wie kann ich die so anpassen, dass sie in diesem Umfeld, in diesem Werbeträger, in diesem Kanal optimal funktionieren. Und das haben mittlerweile die meisten Werbetreibenden gelernt und setzen das ein. Es ist ein bisschen mehr Aufwand, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und auch hier ist es wieder so ein bisschen ein Spagat. Auf der einen Seite ja so individuell wie möglich am Werbeträger und zum anderen natürlich, man muss die einzelnen Werbemittel noch erkennen können, dass sie zur selben Kampagne gehören. Und das ist die Herausforderung für die Kreativen.
Du kennst ja ganz viele Studien über ganz viele Medien und über ganz viele Kanäle. Wahrscheinlich kennst du die meisten oder deutlich mehr als ich auf jeden Fall. Und damit kennst du natürlich auch die wichtigsten USPs, die da immer herausgearbeitet worden sind und erforscht worden sind. Welchen Haupt-USP würdest du für Audio und ganz besonders natürlich für Radio nennen wollen?
Ja, tatsächlich würde ich gerne zwei nennen, und zwar zwei Aspekte, die oft immer als Nachteil gesehen werden. Das eine ist, ja, Radio ist ein Nebenbei-Medium. Das kann man aber auch anders sehen. Ich sage immer, Radio ist ein Mittendrin-Medium. Radio begleitet mich, Radio umgibt mich. Ja, dadurch ist es viel näher und auch viel länger beschäftige ich mich auch viel länger damit. Und das ist eigentlich eine große Chance, dass ich eben dort Informationen, Botschaften, Ideen, aber auch Stimmungen vermitteln kann. Das andere ist, Radio ist ja rein auditiv, hat also nicht die Möglichkeit, durch Bilder und Schrift zu arbeiten und durch Bewegung. Auch das ist ein großer Vorteil, weil es ist das Medium, was ich am leichtesten verarbeiten kann. Ja, ich muss nicht lesen, ich muss mir keine Brille aufsetzen, ich muss nicht scrollen, ich muss nicht klicken, ich muss nicht blättern, ich muss mich nicht anstrengen, ich muss nicht fokussieren. Ich kriege das so im Grunde mit und dadurch kann ich es viel leichter verarbeiten und ich kann auch Botschaften aufnehmen in Situationen, wo ich eben nicht mich noch irgendwie auf etwas konzentrieren möchte. Und deswegen wirkt Radio anders, aber das Auditive ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach ein Vorteil.
Fassen wir es zusammen. Radio ist das barrierefreie Mittendrin-Medium. Schöner hätte ich es nicht sagen können, Dirk. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Freuen wir uns jetzt auf die Meinung von Thomas Koch. Er ist in unserer Branche ja als Mr. Media bekannt und es ist auch kein Wunder, denn er ist seit nunmehr 49 Jahren in unserem Business. Er war Mediaplaner, ist Unternehmensgründer von TKM und er war Manager bei Starcom. 2019 gründete er dann seine Firma Digital Out of Home Consultancy. Hallo Thomas.
Hallo Grit.
Umgehört die Meinung.
Sag mal, welche Anforderungen werden eigentlich heute an wirklich wirksame Werbung gestellt?
Das sagt eigentlich schon die Frage, nämlich dass Werbung wirkt. Das tut sie jetzt allerdings in etwa 80% der Fälle nicht. Gut ist natürlich, wenn man die Voraussetzungen für wirksame Werbung kennt. Das sind aus Mediasicht eigentlich nur vier Dinge. Das ist ein Insight über die Zielgruppe, eine echte Strategie, die auch diesen Namen verdient, ein Media-Mix, der variabel ist und eine enge Zusammenarbeit mit der Kreation. Also ganz einfach. Der Werbekunde, muss man sich vorstellen, der verhält sich ja eigentlich wie jeder Verbraucher. Kauft etwas und verspricht sich davon etwas. Er will, dass die Marke, die er gekauft hat, ihr Versprechen hält, dass sie schmeckt, dass sie knallt oder bequem von A nach B bringt. Die Werbewirkung bemisst sich jetzt ausschließlich am Erreichen dieser markenindividuellen Marketingziele. Also nicht an den Dutzenden von Media-KPIs, die wir tagtäglich aus unseren Rechnern würgen. Die Werbung wirkt, wenn der Kunde sagt, dass sie gewirkt hat. Sonst gilt das nicht. Aktuelles Beispiel, gerne die SPD. Unsere spektakulär erfolgreiche Kampagnenstrategie hilft der CDU im Nachhinein überhaupt nichts. Sie hat einfach nur verloren. Wir waren kreativer und wir waren cleverer. Wir haben die SPD von 14% auf 25,7% gesteigert. Das heißt also, ihren Marktanteil, anders kann man es ja nicht benennen, um 80% gesteigert. Die Gründe, um die geht es ja immer, die waren natürlich vielfältig. Die Marke SPD selbst, die Strategie der SPD, dann Menschen, Olaf Scholz, Lars Klingbeil und sein Team, die Kampagne von Brinkert Lück und unsere Mediastrategie. Welchen Anteil die Kampagne jetzt am Erfolg hatte, keine Ahnung. Ja? Das werden wir nie erfahren. Ich sag mal 20%, das ist immer ein good guess. Wenn es jemals einen Intermedia-Vergleich gäbe, der alle Einflussfaktoren misst und uns dann sagen kann, welchen Beitrag jedes Medium geliefert hat. Das ist ja eigentlich das Ziel. Das wird es allgemeingültig natürlich niemals geben. Man muss auch sagen, Gott sei Dank, weil hätten wir das, dann hätten alle Marken die gleichen Mediapläne und würden sich wieder gegenseitig entwirksamen. Ein Intermedia-Vergleich kann es eigentlich nur auf der individuellen Kampagnenebene geben. Ich verstehe das Ansinnen der Kunden, also der OWM ja durchaus, einen solchen Vergleich zu fordern. Nur, leider Gottes, es wird ihn niemals geben. Wenn wir uns anschauen, dass der Anteil programmatischer One-to-One-Werbung sobald auf 100% steigert, dann muss die Branche ja offensichtlich glauben, dass das Umfeld völlig belanglos wäre. Ist es nicht. Es spielt eine ungemein starke Rolle. Das beweisen unzählige Studien. Ich weiß nicht, wie viele wir davon noch brauchen. Aber typisch Werber, es gibt endlich eine wirklich eindeutige Erkenntnis und die Werber machen das genaue Gegenteil. Das ist jetzt gut für die Kampagnen, die sich an diese wissenschaftlichen Erkenntnisse halten. Die gehören dann halt zu den 20% der Kampagnen, die erfolgreich sind. Und die übrigen 80%, die können einem ja egal sein. Die Forscher sagen, die Kreation macht 60% der Wirksamkeit einer Kampagne aus, die Mediastrategie 20%. Damit müssen wir Medialeute halt leben. Deshalb müssen wir den Kreativen auch den Vortritt geben, also nicht umgekehrt zuerst die Media-Kickbacks verhandeln. Ja, den Kreativen gebührt sogar ein Mitspracherecht bei der Wahl der Medien, eindeutig. Wenn jetzt die Bedeutung der Kreation so hoch ist, müsste ja eigentlich auch die Forderung nach kreativer Mediaplaner im Markt viel lauter sein, aber das muss ich nicht unbedingt verstehen. Eindeutige Regel, nur Kampagnen, die sich auch vom Mediaauftritt her und für den Verbraucher, also für die Zielgruppe erkennbar unterscheiden, die sind erfolgreich. Wieder Beispiel SPD, wir hatten den mit Abstand geringsten Etat aller Parteien, wir mussten kreativer sein. Aber hier gilt auch wieder, es werden die Medialeute nicht liefern, die den ganzen Tag über ihren Dashboards hängen und Number Crunching betreiben. Kreativität entsteht in Köpfen, nicht an Rechnern.
Kreativität entsteht in Köpfen, nicht an Rechnern. Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Danke für Ihr Interesse und ich hoffe, Sie konnten genauso viele Impulse aus den Gesprächen mitnehmen wie ich selbst. Die Eindrücke wirken auf jeden Fall bei mir noch nach. Nächstes Mal höre ich mich dann zum Thema Marketing Neudenken um und freue mich, wenn Sie dabei sind. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen von Umgehört, der Medientalk mit Grit Lighthäuser, finden Sie übrigens auf allen gängigen Plattformen, auf denen es Podcasts zu hören gibt. Also gerne abonnieren und Feedback geben. In diesem Sinne, leihen wir der Meinungsvielfalt unser Ohr.
Geht ins Ohr, bleibt im Kopf.